im Verteidigungsbereich mit der Regierung der Republik Litauen über die Strafbarkeit der Ausübung von Tätigkeiten für fremde Mächte und zur Änderung soldatenrechtlicher, soldatenbeteiligungsrechtlicher Vorschriften sowie zum parlamentarischen Mehrheitsfindung über Ukraine-Hilfen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die SPD-Fraktion Johannes Alt.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren. Wollte man das Wort Zeitenwende mit all seinen Facetten auf einen Begriff bringen, dann wäre dieser Begriff Verantwortungsübernahme. Mit der Zeitenwende übernehmen wir Verantwortung für drei Dinge. Erstens übernehmen wir Verantwortung für unsere Sicherheit in Europa. Zweitens übernehmen wir Verantwortung für eine einsatzbereite Bundeswehr. Und drittens übernehmen wir Verantwortung für unsere Veteraninnen und Veteranen. Das Artikelgesetz Zeitenwende ist das Leuchtturmprojekt schlechthin für unsere Zeitenwende. Ich danke dem Bundesminister der Verteidigung sehr für sein Engagement in dieser Sache. Und zugleich danke ich der Opposition für die konstruktive Zusammenarbeit. Auch das ist eine wichtige Form der parlamentarischen Verantwortung. Wir haben die parlamentarische Initiative der Union zur Einführung eines Veteranentags aufgenommen, haben gerungen und verhandelt und haben eine demokratische Mehrheit gefunden. Es soll also niemand sagen, wir würden Initiativen der Opposition nicht ernst nehmen. Mit dem Artikelgesetz übernehmen wir als größtes europäisches Land mehr Verantwortung für unsere europäische Sicherheit. Mit der Stationierung der Panzerbrigade 45 in Litauen sorgen wir für eine glaubhafte Abschreckung. Eine Abschreckung, die wir nicht wollten. Die Verantwortungsübernahme ist aber auch deswegen so wichtig, weil sich die USA auf den pazifischen Raum konzentrieren werden. Daher müssen wir als europäische NATO-Staaten mehr Verantwortung tragen, uns selbst zu verteidigen. Wir sind dazu bereit, und ich bin überzeugt, wir werden das können. Mit dem Artikelgesetz werden wir auch der Verantwortung für eine einsatzbereite Bundeswehr gerecht. Wir schnüren ein finanziell attraktives Paket für die Brigade in Litauen. Wir verbessern die Vergütung bei Auslandsverwendungen. Wir passen das Trennungsgeld und die Regeln bei Rückkehr nach Deutschland an. Das macht die Mitnahme und auch die Rücknahme von Familien wesentlich leichter. Im parlamentarischen Verfahren sind wir noch darüber hinausgegangen und haben das Gesetz entscheidend verbessert. Wir passen die Unfallentschädigung an die tatsächliche Übungs- und Einsatzrealität an. Und wir schaffen, und das ist ein riesiger Verdienst meines Kollegen Falko Drossmann, schaffen die Hinzuverdienstgrenzen für pensionierte Soldatinnen und Soldaten endlich ab. Das wurde auch Zeit. Aus der parlamentarischen Mitte heraus haben wir drittens mit dem Artikelgesetz wesentliche Verbesserungen für unsere Veteranen erreicht. Wir übernehmen auch hier Verantwortung. Im April 2024 haben wir gemeinsam den Nationalen Veteranentag eingeführt. Und für mich persönlich, ich denke, für viele hier im Haus war das ein hochemotionaler Tag, auch auf der Tribüne. Und ich habe meine Rede damals beendet mit: Heute ist ein großer Tag der Freude über das Erreichte, und morgen gehen wir wieder an die Arbeit. Diesen Arbeitsauftrag lösen wir heute erstmals ein. Wir haben Versorgung oder Verbesserung der Versorgung versprochen, und wir liefern. Wir beenden den Zustand, dass zwei Hauptfeldwebel, die gemeinsam in Afghanistan verwundet werden, bei Dienstunfähigkeit ein unterschiedliches Unfallruhegehalt erhalten. Wir beenden den Zustand, dass hochdekorierte und PTBS-erkrankte Soldaten knapp über der Höhe des Bürgergelds versorgt werden. Damit machen wir heute Schluss. Wir erweitern den Anwendungsbereich des Einsatz-WVGs auf ehemalige Berufssoldaten, Beamte und Angestellte. Wir nehmen Soldaten, die in Reachback-Verwendung Bild- und Tonaufnahmen aus dem Einsatz ausgewertet haben, ebenfalls in den Schutzbereich auf. Als Parlament stehen wir in der besonderen Verantwortung. Wir senden die Soldaten in Auslandseinsätze, und da haben wir die direkte Verantwortung für unsere Einsatzveteraninnen und Einsatzveteranen. Es tut mir leid, dass weitere große Verbesserungen erst jetzt kommen und dass sie von euch, der Veteranenbewegung, in vielen Jahren Arbeit erkämpft werden. Deshalb ist es schön, dass ihr heute hier seid. Aber gemeinsam mit euren Hinweisen und mit uns im Maschinenraum der Demokratie haben wir in dieser Wahlperiode viel erreichen können und stehen heute mit substanziellen Verbesserungen vor euch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viele hier im Haus weiß ich nicht, ob ich dem 21. Deutschen Bundestag sicher wieder angehören werde. Ich bin aber stolz, dass ich als Praktiker aus der Bundeswehr Teil dieser kleinen Veränderung sein durfte. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Kerstin Viereck.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, sehr geehrte Damen und Herren! Die CDU-CSU-Fraktion hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit großem Engagement und voller Überzeugung an der Ausgestaltung des Artikelgesetzes Zeitenwende mitgewirkt. Unsere Mitwirkung an diesem Gesetz zeigt nicht nur, dass wir unsere staatspolitische Verantwortung in diesen unsicheren Zeiten ernst nehmen, wir setzen sie auch konsequent in die Tat um. Denn wir stehen an der Seite derjenigen, die unser Land schützen und bereit sind, für unsere Freiheit und Sicherheit große Opfer zu bringen. Ein zentraler Fokus unserer Verhandlungen lag auf der Verbesserung der Versorgung für schwer verwundete Soldatinnen und Soldaten, unabhängig von ihrer Statusgruppe zum Zeitpunkt ihrer Verwundung. Besonders wichtig war uns dabei die Gerechtigkeit innerhalb der Gruppe der Berufssoldaten. Künftig haben alle schwer verwundeten Berufssoldaten im Falle einer Dienstunfähigkeit Anspruch auf das Unfallruhegehalt oder das erhöhte Unfallruhegehalt, unabhängig davon, ob ihre Verwundung im Status eines Soldaten auf Zeit oder als Berufssoldat erfolgte. Diese Änderung gilt auch für bereits ausgeschiedene Berufssoldaten und ist ein Meilenstein in der Versorgungssystematik der Bundeswehr. Für viele ehemalige schwer verwundete Soldaten bedeutet dies nicht nur eine dringend benötigte finanzielle Entlastung, es ist vor allem die längst überfällige Anerkennung ihres aufopferungsvollen Dienstes für unser Land. Und doch müssen wir ehrlich sein, die vollständige Geschichte der Versorgungsansprüche zwischen Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten nach dem Erleiden einer Wehrdienstbeschädigung konnte in diesem Gesetz nicht erreicht werden. Aber wir haben auch hier Fortschritte erzielt. Die Erhöhung der Grundbeträge der Ausgleichszahlung auf 50.000 Euro plus 7.500 Euro für jedes vollendete Dienstjahr vor dem Dienstunfall ist ein bedeutender Schritt nach vorn. Und insbesondere für jene, die in den ersten Jahren ihrer Dienstzeit verwundet wurden, bedeutet die Anhebung des Grundbetrags um 20.000 Euro eine spürbare Verbesserung. Doch eines ist klar, das kann nur ein Zwischenschritt sein. Die Überarbeitung des Status Soldat auf Zeit bleibt bei uns eine Priorität, und wir werden in der kommenden Legislaturperiode weiter daran arbeiten. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Streichung der Einschränkung bei einer sehr gefährlichen Diensthandlung aus der Regelung zur einmaligen Unfallentschädigung. Diese Änderung, die wir als Union angestoßen haben, reduziert unnötige Bürokratie, verhindert langwierige Klagen und sorgt dafür, dass unsere Soldaten im Ernstfall die Unterstützung erhalten, die sie verdienen. Besonders stolz sind wir auf die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen für pensionierte Berufssoldaten. Was über Jahre hinweg als unüberwindbares Hindernis galt, haben wir endlich gelöst. Mit Inkrafttreten des Gesetzes fallen die Hinzuverdienstgrenzen weitestgehend weg. Ein längst überfälliger Schritt, der sowohl die Attraktivität der Berufssoldatenstatus erhöht, als auch den Arbeitskräftemangel adressiert. Auch die finanzielle Wertschätzung unserer aktiven Soldaten wurde im Vergleich zum Regierungsentwurf verbessert. Die Konkurrenzregelung zwischen der Alarmierungsvergütung und dem Ausnahmetatbestandszuschlag wird endlich aufgehoben. Das bedeutet, wer jederzeit einsatzbereit sein muss, wird für diese enorme Belastung auch angemessen entlohnt. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei dem Deutschen Bundeswehrverband, beim Bund Deutscher Einsatzveteranen und natürlich auch den Vertreterinnen und Vertretern der demokratischen Parteien bedanken, mit denen wir gemeinsam an diesem Gesetz gearbeitet haben. Wir haben parteiübergreifend an einem Strang gezogen. Für diejenigen, die tagtäglich für unsere Sicherheit einstehen. Dieses Gesetz ist ein Erfolg des Parlaments. Ein Erfolg, auf den wir alle stolz sein können. Doch ich möchte betonen, unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Am 25. April letzten Jahres haben wir hier in diesem Haus ein Versprechen an unsere einsatzgeschädigten Veteranen gegeben. Es wird kein Weiter-so in der Veteranenpolitik geben. Und wir stehen zu diesem Wort. Wir haben erste wichtige Schritte gemacht. Aber der Weg ist noch lang. Und solange es Soldaten gibt, die nicht die Unterstützung bekommen, die sie verdienen, und solange es Veteranen gibt, die sich im Stich gelassen fühlen, und so lange werden wir weiterkämpfen. Denn Sie haben es zweifelsohne verdient.
Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Tobias Lindner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Welt, in der wir heute leben, sie ist nicht mehr die, in der wir 2021 in diese Legislaturperiode gestartet sind. Die Bedrohungslage für Europa, für Deutschland, sie hat sich erheblich verändert. Erstens in der Art und der Intensität der Bedrohungen. Krieg in unserer östlichen Nachbarschaft, die Bedrohungslage in der Ostsee, hybride Gefahren, die sich auch im Innern auswirken, die Bedrohung der freien Schifffahrt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind nur die Gefahren, die ganz unmittelbar auf uns wirken. Es hat sich zweitens verändert in dem Maß an Verantwortung, das wir selbst übernehmen und wie viel wir dafür für unsere Sicherheit investieren müssen. Es gilt zuallererst für unsere Bundeswehr, damit diese glaubhaft Landes- und Bündnisverteidigung leisten kann. Wir als zentrales, großes und ja auch reiches Land in Europas Mitte, wir müssen begreifen, was vor allem unsere östlichen Nachbarn von uns für ihre Sicherheit erwarten. Diese Bundesregierung hat als erste eine nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt. Und sie folgt einem integrierten Ansatz. Nur wenn wir alle Akteure, alle Mittel und Instrumente zusammen denken und zusammen handeln, nur dann wird es uns gelingen, Deutschlands Sicherheit dauerhaft zu stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der gravierendste und offensichtlichste Einschnitt in die europäische Sicherheitsordnung, das ist Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er erschüttert die gesamte Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit. Er kostet täglich Leid und Leben. Und wenn wir einen dauerhaften und gerechten Frieden wollen, dann müssen wir auch weiterhin die Ukraine in eine Position der Stärke versetzen. Und es darf dann keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben und damit auch keine Entscheidung über Europas Sicherheit ohne die Europäerinnen und Europäer. Aber Russlands Verhalten geht weit über diesen Krieg gegen die Ukraine hinaus, wenn wir ehrlich sind. Russland hat Systeme modernisiert und stationiert, die weit bis nach Westeuropa reichen. Es ist und es bleibt auf absehbare Zeit die größte und unmittelbarste Bedrohung für unsere Sicherheit in Europa und in Deutschland. Und auch hybride Aktivitäten gegen unsere Partner in EU und NATO und gegen uns selbst nehmen derzeit zu. Nicht nur quantitativ, auch qualitativ. Waren zuvor Aktivitäten primär auf Spionage, Desinformation, Cyberangriffe fokussiert, mehren sich zuletzt auch mutmaßliche Fälle der Sabotage kritischer Infrastruktur. Und unsere Abschreckung und Verteidigung fußen auf der Zusammenarbeit im Rahmen der NATO. Ich will sagen, sie ist und sie bleibt der Garant für unsere Sicherheit. Und als Reaktion auf Russlands Verhalten hat die NATO ihre Präsenz eben auch an der Ostflanke deutlich verstärkt. Das umfasst die Sicherung des Luftraums, die Sicherung der Ostsee, Deutschlands verstärkte Präsenz als Rahmennation in Litauen. Über 850 Soldatinnen und Soldaten leisten dort bereits ihren Dienst. Und mein Besuch beim Kontingent in Rukla im Dezember 2021, ich bin noch sehr eindrücklich in Erinnerung, es war meine zweite Dienstreise als Staatsminister. Ich war beeindruckt vom Einsatz, von der militärischen und politischen Klarheit und davon, wie unser Beitrag bei unseren Partnern geschätzt wird. Und das gilt auch für die Sicherung des Luftraums mit Eurofightern, für Logistik mit Transportmaschinen, für die Erstellung des Lagebilds mit Seefernaufklärern. Ich weiß aus den vielen Besuchen im Baltikum bei unseren Freunden, welche Bedeutung dieser Kooperation beigemessen wird. Ich weiß aber auch, dass von uns noch mehr Entschlossenheit, Wehrhaftigkeit, Führungsstärke im Angesicht dieser Bedrohung erwartet wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich teile diese Auffassung als Vertreter der Bundesregierung, aber als jemand, der 13 Jahre Außen- und Sicherheitspolitik in diesem Haus gemacht hat, auch ganz persönlich. Und heute untermauern wir mit Abkommen und Gesetzen dieses Versprechen, diesen Einsatz. Und die Tatsache, dass das vier Fraktionen in diesem Hohen Haus können, dass wir uns haben einigen können, dass wir mit den Verbänden, zuallererst auch mit dem Bundeswehrverband, im engen Austausch waren. Sie zeigt uns doch gerade auch in dieser Woche, es geht, wenn man will. Und das bringt mich, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss. Ich habe mich entschieden, aus freien Stücken in meinem Leben noch mal was anderes zu machen. nicht mehr für den nächsten Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich habe das Privileg, hier zu stehen und zu wissen, dass das voraussichtlich meine letzte Rede ist. Und es sind von diesem Pult viele bedeutende Worte gesprochen worden. Ich will sagen, mich hat es immer mit Stolz und oftmals mit Freude erfüllt, hier zu stehen, und auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, auch mit Demut. Und in letzten Reden wird hier in diesen Tagen viel und vielen zu Recht übrigens gedankt. Ich habe aber heute abschließend zwei Bitten an Sie. Die erste Bitte lautet: Es gehört zum Wesenskern unserer Demokratie, dass die Menschen eine Auswahl haben. Und das gibt quasi uns als Geschäftsmodell oder implizit auf, hier herauszuarbeiten, was uns unterscheidet. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen bei all dieser Härte der Debatte, bei der Schärfe des Streits nie vergessen, dass eine Demokratie ein gemeinsames Fundament braucht, auf dem sie steht. Und ich habe die Bitte, dass wir auch daran arbeiten, dieses Fundament breit und festzuhalten. Und ich bin all denen dankbar, mit denen ich hier drin hart streiten konnte und draußen vor der Tür dann freundlich und manchmal auch freundschaftlich darüber sprechen konnte, was uns eint und was wir am anderen schätzen. Das sollten wir gerade in diesen Tagen nicht vergessen. Und meine zweite Bitte: Passen Sie gut auf sich und auf dieses unser Land auf. Deutschlands Sicherheit und Europas Sicherheit sind eine gemeinsame Verantwortung. Und ich bin überzeugt, wenn wir gemeinsam und integriert handeln, auch hier im Deutschen Bundestag, dann haben wir die Kraft und die Fähigkeiten, die Herausforderungen für unsere Sicherheit auch zu meistern. Joachim Gauck sagte einmal: Dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir kennen. Arbeiten wir daran, dass dies auch in Zukunft gilt. Ihnen allen herzlichen Dank meinen Mitarbeitern, meiner Familie, die Menschen, auf deren Liebe und Fürsorge ich vertraue, und Ihnen und unserem deutschen Vaterland Gottes Segen.
Herr Dr. Lindner, ich möchte mich auch bei Ihnen, auch denke ich im Namen des ganzen Hauses, herzlich für Ihre Arbeit hier im Deutschen Bundestag bedanken, und ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles, alles Gute. Ich rufe auf den nächsten Redner für die FDP-Fraktion, Alexander Müller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Lindner hat es gerade angesprochen. Wir werden heute im Rahmen der Abstimmung auch über das Ukraine-Paket, über 3 Milliarden Euro, ein Ukraine-Hilfspaket hier entscheiden. Und ich bin dankbar der Union, dass sie es mit uns auf den Weg bringt. Ich bin aber besonders dankbar den Sozialdemokraten und den Grünen, dass sie durch ihre Enthaltung dieses Paket möglich machen. Ich will das ausdrücklich sagen, dass ich da sehr dankbar für bin, weil es ein wichtiges Signal ist. Was aus meiner Sicht ein schwieriges Signal ist, ist die Haltung von Olaf Scholz dazu. Olaf Scholz war dieses 3-Milliarden-Paket einmal sehr, sehr wichtig. Im November letzten Jahres war es ihm so wichtig, dass er den damaligen Bundesfinanzminister entlassen hatte. Er hatte ihm die Pistole vor die Brust gesetzt und wollte von ihm ultimativ, dass er eine Notlage erklärt, um dieses Ukraine-Paket auf den Weg zu bringen. So wichtig war es Olaf Scholz im November. Und jetzt seit 3 Wochen hören wir, dass Olaf Scholz der Meinung ist, dieses Ukraine-Paket ist auf einmal gar nicht mehr notwendig. Ich frage mich, in welcher Realität lebt ihr? Jeden Tag sehen wir die Attacken der Russen in die Ukraine mit Flugkörpern, mit Drohnen, mit Angriffen auf zivile Infrastruktur, auf die Energieversorgung. In diesem Paket sind im Wesentlichen Flugabwehrsysteme, Iris-T, Patriot drin, was die Ukraine dringend braucht. Ich frage mich, was reitet Olaf Scholz, dass er auf einmal seine Meinung geändert hat? Und es wirkt ein Stück weit, als würde Olaf Scholz plötzlich die Argumentation von Sarah Wagenknecht komplett übernehmen, aus wahltaktischen Gründen. Ich finde das der Ukraine gegenüber unverantwortlich. Wir haben es gerade gehört, das Außenministerium, die Meinung des Außenministeriums ist ganz klar, dieses Paket braucht es. Ich kann Olaf Scholz nur raten, auch mit seinem Verteidigungsminister zu sprechen. Auch er ist mit Sicherheit davon überzeugt, dass es dieses Paket braucht. Der Appell geht ganz klar an Olaf Scholz, machen Sie den Weg frei für dieses 3-Milliarden-Paket. Nun hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch mehrheitlich dieses Paket schon beschlossen. Und in Medienberichten liest man jetzt, dass der neue Bundesfinanzminister Jörg Kukies offensichtlich diese Gelder blockieren will oder ja, auf jeden Fall einfrieren oder nicht rausrücken will. Das finde ich schon bemerkenswert im Umgang mit dem Souverän. Ich wollte mich selbst davon überzeugen, ob das stimmt, war heute Morgen auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums. Und das Erste, was man da gefragt wird, ist, ob man Cookies akzeptiert. Ich sage, nein, ich akzeptiere das nicht. Wenn der Souverän in diesem Haus, diese Mehrheit hier im Deutschen Bundestag beschließt, dass wir ein Paket auf den Weg bringen, dann muss die Bundesregierung das auch beachten. Das ist ein Demokratieprinzip, das ist das Fundament unserer Demokratie. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Paket auf den Weg kommt. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Hannes Gnauk.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland befindet sich in einer sicherheitspolitischen Krise, die wahrlich nicht über Nacht entstanden ist. Jahrzehntelang haben linke Ideologen und die selbsternannte politische Mitte unsere Bundeswehr ausgeblutet, kaputtgespart und sehenden Auges ihre Abhängigkeit von den amerikanischen Partnern zementiert. Das Ergebnis dieser verfehlten Politik sehen wir heute. Eine Bundeswehr, die auf Notbetrieb läuft und ein Land, das militärisch nicht souverän ist und diplomatisch nicht ausreichend ernst genommen wird. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft zeigt an manchen Stellen erste Ansätze einer Kurskorrektur. Die Bundesregierung erkennt endlich an, dass die Landes- und Bündnisverteidigung nicht zum Nulltarif zu haben ist. Doch das reicht bei weitem nicht aus. Denn die Wahrheit ist, es wurde über Jahrzehnte nicht nur die Verteidigungspolitik vernachlässigt, sondern eben auch die Diplomatie. Deutschland hat es verpasst, durch eine starke und souveräne Bundeswehr eine diplomatische Verhandlungsposition auf Augenhöhe zu schaffen. Stattdessen stehen wir heute unter Zugzwang, weil präventive Diplomatie aus einer Position der Stärke heraus nie ernsthaft betrieben wurde. Der Gesetzentwurf enthält einige sinnvolle Ansätze, wie etwa die verbesserten Prämienregelungen, attraktivere Bedingungen für Soldaten und den finanziellen Ausgleich bei Mehrarbeit. Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, um den Soldatenberuf attraktiv zu machen und qualifiziertes Personal eben auch langfristig bei der Bundeswehr zu halten. Gleichzeitig ist es jedoch ein Fehler, die Bundeswehr immer noch wie einen zivilen Arbeitgeber zu behandeln. Arbeitszeitgesetze, die auf ein militärisches Umfeld übertragen werden, ignorieren die besonderen Anforderungen, insbesondere in Krisen- und Einsatzsituationen. Hier fehlt es der Bundesregierung offenbar an der Einsicht, die besonderen Bedürfnisse und Pflichten unserer Soldaten zu berücksichtigen. Ein besonders umstrittener Punkt ist die Stationierung einer Brigade in Litauen. Wir als AfD-Fraktion stehen diesem Vorhaben kritisch gegenüber. Wir erkennen zwar an, dass Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen nachkommt, doch wir sehen die Bundeswehr in erster Linie als ein Instrument zur Sicherung der nationalen und europäischen Interessen. Und das bedeutet in erster Linie nun mal Landesverteidigung. Die Stationierung in Litauen bindet Ressourcen und Personal, die für den Schutz unseres eigenen Landes dringend benötigt werden. Wenn eine solche Stationierung dennoch erfolgt, müssen zumindest die Bedingungen und die Versorgung der dort eingesetzten Soldaten erheblich verbessert werden, was dieser Gesetzentwurf ja auch vorsieht. Es bleibt jedoch die Frage, ob eine solche Stationierung einer deutschen Brigade langfristig der richtige Weg ist. Wir halten diesen Weg grundsätzlich für falsch. Lassen Sie mich abschließend auf das Kernproblem zurückkommen. Deutschland hat es verpasst, seine Bundeswehr vollumfänglich für die Landesverteidigung auszurüsten. Es wurde versäumt, eine souveräne, starke und unabhängige Verteidigungspolitik zu verfolgen, die auf Diplomatie durch Stärke setzt. Wir hätten mit einer kampfbereiten Bundeswehr und klaren diplomatischen Zielen nie in die derzeitige Lage geraten müssen. Es ist unsere Aufgabe, Deutschlands Interessen zu wahren. Das bedeutet, die Bundeswehr zu einem Instrument der nationalen und europäischen Sicherheit zu machen. Nicht, um Kriege zu führen, sondern um den Frieden durch Stärke zu sichern. Die AfD steht für eine souveräne, starke und unabhängige Verteidigungspolitik. Wir sagen Ja zu einer modernen, kampfbereiten Bundeswehr, die unsere Interessen wahrt. Deutschland braucht eine klare Richtung, klare Ziele und endlich den politischen Willen, seine eigene Stärke wiederherzustellen, um ein Garant für die Sicherheit in Europa zu werden. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Maja-Lisa Föllers.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Wehrbeauftragte, Minister Pistorius, meine Kolleginnen und Kollegen! Wir als SPD-Bundestagsfraktion setzen uns auch in den letzten Wochen dieser Legislaturperiode weiterhin für die Sicherheit unseres Landes ein. Dazu beschließen wir heute gleich gemeinsam und fraktionsübergreifend mehrere Gesetze. Unter anderem auch das Gesetz über die Strafbarkeit der Ausübung von Tätigkeiten für fremde Mächte. Dies ist ein Baustein, um unsere Sicherheit besser zu gewährleisten. Um was geht es dabei? In der Vergangenheit gab es Presseberichte zu möglichen Fällen, in denen ehemalige Mitglieder der Bundeswehr von ausländischen, nicht alliierten Staaten durch verlockende finanzielle Angebote angeworben wurden. Diese Entwicklungen sind nicht nur besorgniserregend, sie stellen auch eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit dar. Denn solche Tätigkeiten an einer Weitergabe von militärischem Fachwissen und vertraulichen Informationen kann nicht ausgeschlossen werden. Dass allein die Möglichkeit von Informations- und Fähigkeitsweitergabe eine Gefahr für uns alle darstellen sollte, dürfte eigentlich hier in diesem Hohen Hause von niemandem infrage gestellt werden. Deshalb ist es notwendig, dass wir die bestehenden Regelungen anpassen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig alle ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, die für eine fremde Macht tätig werden wollen, diese Absicht melden müssen und eben auch eine Genehmigung dafür einholen müssen. Eine ungenehmigte Tätigkeit von ehemaligen Zeit- und Berufssoldaten der Bundeswehr für fremde Mächte kann zukünftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden. Denn eines dürfen wir alle miteinander nicht vergessen. Sicherheit ist eben nicht nur die Abwehr von Bedrohungen von außen. Sie ist auch der Schutz vor der Gefahr, dass sicherheitsrelevante Informationen und militärisches Fachwissen an Staaten weitergegeben werden, die nicht unsere Partner sind, die nicht unsere Werte teilen und die nicht unseren Ansatz von Freiheit und Gerechtigkeit teilen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind nicht die Einzigen, die solche Gesetze erlassen. Unsere NATO-Partner haben dies getan oder sind gerade dabei, ähnliche Gesetze zu erlassen, um eben ihre nationalen Geheimnisse und Sicherheitsinteressen zu wahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheit unseres Landes ist unser allerhöchstes Gut, unser aller Interesse. Der vorliegende Gesetzentwurf stärkt nun diesen Schutz und trägt zur Wahrung dieser Interessen bei. Er stellt sicher, dass in Zukunft niemand mehr Informationen, die er oder sie im Dienst der Bundeswehr erhalten hat, an Fremde weitergeben kann und eben auch unsere Verteidigungsfähigkeit dadurch gefährdet. Ich selbst habe als verbeamtete Staatsdienerin einen Eid abgelegt, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren. Auch Berufssoldatinnen und Soldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit legen einen Diensteid ab, in dem sie schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Mit diesem vorliegenden Gesetz verstärken wir dieses Bekenntnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich natürlich klarstellen, dass wir niemanden mit diesem Gesetz unter Generalverdacht stellen. Mein Dank, unser aller Dank gilt der riesig großen Mehrheit der Angehörigen unserer Streitkräfte, die sehr gewissenhaft ihren Dienst leisten. Sie sind es wert, dass wir hier gemeinsam für Sie mit den Gesetzen für Sie streiten. Sie sind es wert, dass wir alle hoffentlich diesen Gesetzen zustimmen. In diesem Sinne werbe ich um Zustimmung für unsere Gesetze. Herzlichen Dank.
Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, habe ich eine Mitteilung. Der Abgeordnete Stefan Brandner hat fristgerecht Einspruch gegen den ihm in der 210. Sitzung erteilten Ordnungsruf eingelegt. Dem Einspruch wird nicht abgeholfen. Der Einspruch wird als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung ist der Einspruch auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidung über diesen Einspruch wird als Zusatzpunkt 51 nach Zusatzpunkt 37, das ist nach jetzigem Stand ca. 13.55 Uhr, aufgerufen. Jetzt komme ich zurück zur Debatte, und der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion Florian Hahn.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Brigade Litauen ist ein wichtiges militärisches und ein wichtiges politisches Signal, ein wichtiges Signal an unsere Bündnispartner. Staatsminister Lindner hat das zum Ausdruck gebracht, richtig. Und ich möchte ihm an dieser Stelle auch persönlich noch mal herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, viele Jahre mich bedanken und ihm alles Gute wünschen für ihre Zukunft. Und es ist aber auch die Brigade ist aber auch ein wichtiges und richtiges Signal an Putin, nämlich ein Signal, dass wir entschlossen sind, gemeinsam unseren Bündnisverpflichtungen nachzukommen und Bündnisgebiet zu verteidigen. Und deswegen hatte diese Brigade auch von Anfang an unsere Unterstützung. Die Geschwindigkeit der Aufstellung dieser Brigade, darüber kann man diskutieren. Aktuell sind noch keine 5%, obwohl bereits vor fast 2 Jahren verkündet, noch keine 5% der Soldatinnen und Soldaten sozusagen vor Ort. Und auch das Gesetz, das sogenannte Artikelgesetz, hat 1,5 Jahre gebraucht, um es dann tatsächlich in den Bundestag zu schaffen. Und es war auch nicht ausreichend genug. Und der Kollege Alt hat das ja beschrieben. Wir haben dann Gott sei Dank zusammen die Ampelfraktionen und die ehemaligen Ampelfraktionen und CDU und CSU gemeinsam noch mal Hand angelegt und haben tatsächlich qualitativ dieses Gesetz im Sinne unserer Soldatinnen und Soldaten noch mal ordentlich verbessert, auch in Zusammenarbeit mit dem Bundeswehrverband. Dafür möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken. Und es ist hier tatsächlich viel gelungen. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, der wachsenden Bedrohung aus dem Osten müssen wir mehr Abschreckung tatsächlich entgegensetzen. Und die Verschiebung von 5.000 Soldatinnen und Soldaten um 600 Kilometer nach Litauen alleine wird diese Abschreckung nicht wirklich erhöhen. Vor allem nicht dann, wenn gleichzeitig die Landes- und Bündnisverteidigung nicht signifikant gesteigert wird. Schon gar nicht, wenn dabei, um diese Brigade aufzustellen, um dieses Leuchtturmprojekt auf den Weg zu bringen, tatsächlich andere Bereiche der Bundeswehr, beispielsweise die 1. Panzerdivision, entsprechend ausgeräubert werden. Wenn das Heer entsprechend Material einfach nur umschichten muss, ich sage mal, dynamisches Verfügbarkeitsmanagement 4.0 ist das, was wir da an der Stelle gerade erleben. Und Herr Minister, Ihr Kollege Alt hat gesagt, das sei das Leuchtturmprojekt, Ihr Leuchtturmprojekt, auch für Ihre Arbeit und symbolisch sozusagen für Ihre Tätigkeit als Minister. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Leuchtturm mag oben leuchten, aber am Fuße dieses Turms, da herrscht Dunkelheit, und da möchte ich ein bisschen Licht hinbringen, nämlich das Fundament dieses Turms, das bröckelt. Und es bröckelt deswegen, weil wir feststellen müssen, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine unsere Landes- und Bündnisverteidigungsfähigkeit mit Blick auf die Beschaffenheit unserer Bundeswehr nicht besser geworden ist. Wir können alte NATO-Anforderungen können wir aktuell nicht ausreichend nachkommen. Unsere Mangelliste ist lang. Munition, die Depots unserer Bundeswehr im Bereich der Munition sind besorgniserregend niedrig. Kapazitäten von beispielsweise Minensperren nicht ausreichend. Nachbeschaffung und Zulauf moderner Waffensysteme, vor allem auch derer, die wir abgegeben haben, sind nicht ausreichend da. Flugabwehr, Fehlanzeige, Drohnenausrüstung der Bundeswehr mangelhaft, bewaffnete Drohnen bis heute keine einzige bewaffnete Drohne im Besitz der Bundeswehr. Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein Skandal. Und das zeigt, dass Sie viele schöne Worte benutzt haben in den letzten Monaten, aber nicht wirklich Taten haben folgen lassen. Und meine Damen und Herren, jetzt kann man sagen, das liegt daran, dass nicht genug Geld da war. Und es stimmt, insgesamt ist die Bundeswehr nicht ausreichend ausgestattet. Und dem Versprechen von Olaf Scholz, das er gegeben hat am 27. Februar 2022, nicht nur das Sondervermögen mit 100 Milliarden auf den Weg zu bringen, sondern auch ab sofort die 2% einzuhalten, ist nichts gefolgt. Der Verteidigungshaushalt ist stehen geblieben auf dem Niveau von um die 50 Milliarden Euro und ist nicht signifikant gestiegen. Aber man muss sich tatsächlich fragen, ob eine Steigerung überhaupt geholfen hätte. Denn, Herr Bundesminister, das müssen Sie sich schon anhören. Ihnen ist es letztes Jahr nicht gelungen, das Geld, das für die Bundeswehr vorgesehen war, das das Hohe Haus Ihnen zur Verfügung gestellt hat, auszugeben. Sie haben aus dem Sondervermögen fast 3 Milliarden Euro nicht ausgegeben. Und Sie haben aus dem Haushalt 1,7 Milliarden nicht ausgeben können. Und dieses Geld verfällt und ist sozusagen für die Bundeswehr verloren. Und sehr geehrter Herr Bundesminister, Ihre Bilanz Ihrer Schaffenskraft in den letzten Monaten und Jahren war es folgende.
Kommen Sie bitte
zum Schluss. Wir sind offensichtlich nicht kriegstüchtiger geworden. Sie haben offensichtlich die Beschaffung bis heute nicht in den Griff gekriegt. Und wir sind offensichtlich nicht abschreckender geworden. Und das ist Ihre Bilanz. Die Bundeswehr hat Besseres verdient und Deutschland braucht mehr Sicherheit. Deswegen brauchen wir auch hier einen Politikwechsel in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Dr. Gesine Lötsch.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kanzler gibt sich im Wahlkampf als Friedensengel. Sein Verteidigungsminister Pistorius dagegen will unser Land kriegstüchtig machen. Ich sage, entscheiden wir uns für Friedenstüchtigkeit, meine Damen und Herren. Keine Bundesregierung vor Ihnen hat so viel Geld in die Aufrüstung gesteckt. Das ist wirklich unverantwortlich. Und diese Aufrüstungsspirale ist tödlich. Herr Pistorius hat nun viele Waffen bestellt, und jetzt merkt er, dass Personal fehlt. Viele junge Menschen wollen eben nicht auf den Kriegsfeldern dieser Welt sterben. Und ich sage, sie haben ein Recht auf Leben. Sie versuchen, junge Menschen mit viel Geld in die Bundeswehr zu locken. Sie werben auf allen Kanälen, man könne in der Bundeswehr nette Offiziere kennenlernen, Sport treiben und wie zu Hause am Computer Panzer, Soldaten und Zivilisten vernichten. Was sie aber nicht sagen, Krieg kostet Leben. Das ist die bittere Wahrheit. Und wir Linken wollen Leben schützen und retten. Jeder vernünftige Mensch weiß, Kriege können nicht mit Waffen beendet werden. Dafür braucht es Diplomatie. Doch diese Bundesregierung ist ein diplomatischer Totalausfall. Diese Bundesregierung, darüber haben wir gestern gesprochen, hat im Afghanistan-Krieg keine Strategie. Und sie haben auch keine Strategie, um zur Beendigung des Krieges Russlands gegen die Ukraine wirklich wirksam beizutragen. Sie folgen den Vorgaben aus Washington. Herr Scholz folgte Biden. Und Herr Merz wird Trump folgen. Das darf so nicht weitergehen. Und ich sage, wir brauchen auch die Brigade Litauen nicht. 5.000 Bundeswehrsoldaten in Litauen, das ist die falsche Entscheidung. Was wir wirklich brauchen, sind fähige Diplomaten und eine starke Friedensbewegung. Und abschließend meine dringende Forderung an Union, FDP und BSW, beenden Sie Ihren gefährlichen Pakt mit der AfD. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Nils Gründer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hahn, AKK war halt leider kein Waffensystem. Wir muten unseren Männern und Frauen in Uniform einiges zu. Und mit der Brigade in Litauen stellen wir sie vor eine weitere große Herausforderung. Die Entscheidung haben in der Vergangenheit Kanzler und Verteidigungsminister getroffen. Die Bundeswehr wird eine Brigade in Litauen stationieren. Jetzt geht es darum, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unsere Soldatinnen und Soldaten zu schaffen, was wir heute mit dem Regierungsabkommen auch tun. Auch beim Personal besteht Handlungsbedarf. Mit dem Artikelgesetz Zeitenwende stärken wir deshalb die Rahmenbedingungen für die Brigade in Litauen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eben nicht das Zeitenwendegesetz. Sie lassen Veränderungen eben nur im bestehenden System zu, und den großen Wurf in der Zeitenwende, dem bleiben Sie den Soldatinnen und Soldaten weiterhin schuldig. Als FDP-Fraktion lag uns aber eines besonders am Herzen. Lebenslange Leistung, lebenslanger Dienst im Sinne unseres Landes muss sich lohnen. Wir sorgen dafür, dass Leistungswille nicht mehr bestraft wird. Denn bislang gibt es eben die Grenzen für den Hinzuverdienst von pensionierten Soldatinnen und Soldaten. Und als FDP fanden wir das ungerecht, dass man für diesen Leistungswillen sanktioniert wird und Fachkräfte vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Die Hinzuverdienstgrenzen torpedieren auch die Selbstbestimmung vieler ausscheidender Kameradinnen und Kameraden. Und deshalb ist es gut, dass wir in dem Haus einen breiten Konsens hergestellt haben, das zu ändern. Aber wir dürfen jetzt eben auch nicht die Hände in den Schoß legen, bloß nur weil wir das Artikelgesetz Zeitenwende jetzt hier heute durchs Haus bringen. Das Personalsystem der Bundeswehr bleibt und ist reformbedürftig. Und deshalb ist es völlig richtig, dass sich unsere Aufmerksamkeit in diesen Tagen sich nicht immer nur um mehr Panzer, was richtig ist, mehr Munition und mehr Drohnen richtet, sondern dass wir am Ende uns immer mit den Gedanken an die widmen, die tagtäglich ihren Dienst in Uniform tun. Das sind die Soldatinnen und Soldaten. Und das wünsche ich mir, dass das weiterhin hier im Hohen Haus so bestehen bleibt. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Falko Drossmann.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich, einige VorrednerInnen haben es schon getan, bei allen Fraktionen, die hieran so konstruktiv gut mitgearbeitet haben, dieses richtige Gesetz der Bundesregierung zu unterstützen, weil es hier um die Sache geht. Und es ist uns leicht gefallen, weil es war ein verdammt gutes Gesetz, das da vorgelegt worden ist. Insofern vielen Dank an die Bundesregierung. Lassen Sie mich aber auch noch sagen, dass ich mich bedanke bei allen, die von außerhalb beteiligt haben, die an der öffentlichen Anhörung teilgenommen haben. Ich bedanke mich natürlich auch beim Deutschen Bundeswehrverband, der auch mit viel Papier uns da unterstützt hat, mit guten Hinweisen bei den Einsatzveteranen und natürlich auch beim Gesamtvertrauenspersonenausschuss, die hier auch wirklich gut dran mitgearbeitet haben. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte allerdings noch zu einer Sache kommen, die etwas weniger harmonisch ist. Der Kollege Müller von der FDP hat es eben angesprochen, diese 3-Milliarden-Frage, die Ukraine-Hilfe. Also er hat ja relativ wenig zur Sache gesagt, sondern hat so ein bisschen auf die Person Olaf Scholz versucht runterzubrechen. Und nochmal, für die FDP-Fraktion ist der Krieg in der Ukraine keine Notlage. Um das mal klar zu sagen, es ist schlicht keine Notlage, das ist Alltag für die FDP-Fraktion. Und insofern erlaubt sie uns auch nicht, dafür extra Geld auszugeben. Das ist die einfache Wahrheit, die wir hier mal beschreiben müssen. Seien Sie mal.
Herr Drossmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der SPD-Fraktion?
Nein. Um es noch mal aufzuklären. Für das kommende Jahr, für das Haushaltsjahr 2025, sind 4 Milliarden Euro für veranschlagt, nur für die Waffenhilfe. Olaf Scholz selber hat vorgeschlagen, das nochmal in Waffenhilfe um 3 Milliarden zu erhöhen. Und ehrlicherweise, wie blöd halten Sie uns denn? Warum bringen Sie den Antrag denn hier ein? Sie wollen doch genau dieses Bild haben, weil Sie wissen, wie die Verhältnisse hier sind, dass Sie ein Foto haben mit der SPD und der AfD, die das ablehnen. So, das ist das, was Sie hier erreichen wollten mit diesem Antrag. Es geht Ihnen an keinem Punkt um die Sache an irgendeiner Stelle. Es geht doch gar nicht darum, dass wir uns nicht in der Sache einig sind, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sind da ganz vorne dabei. Aber die Menschen müssen doch wissen, die haben doch verdient zu erfahren, woher das Geld kommen soll. Also das ist doch das Einzige, was wir sagen. Und darauf gibt die FW keine Antwort. Sie sagt, naja, es sind ja verpflichtungsmäßige, überplanmäßige Ausgaben. Ja, in der Tat, unter Bundesminister Lindner war das ein bisschen chaotisch im Bundesministerium der Finanzen. Und naja, ich mache es mal daran deutlich, dass Sie hier sagen, dafür haben wir Milliarden, aber bis wir es geschafft haben, die Oberfähnriche zu befördern, da wurde es dann penibel, da wurde dann auf jeden Cent geguckt. Also ehrlich, das ist keine gute Art und Weise, davor zu gehen. Der letzte Vorschlag, der dann kam, auch das haben wir eben beim Kollegen Hahn noch mal gehört, ja, dann nehmen wir das Geld doch einfach aus dem Einzelplan 14 oder aus dem Sondervermögen. Dann nehmen wir es doch der Bundeswehr weg und geben es dahin. Also das wird ja immer abenteuerlicher hier. Das ist doch keine vernünftige Verteidigungs- und keine vernünftige Haushaltspolitik. Insofern, das machen wir nicht mit. Wir werden uns aber, weil wir Ihnen den Gefallen nicht tun, werden wir uns enthalten. Ansonsten natürlich geht es nicht nur um das Leuchtturmprojekt als einziges in Litauen. Machen Sie es, Herr Hahn, nicht immer so schlecht. Reden Sie doch die Bundeswehr nicht immer so schlecht, um da einen billigen Punkt zu machen. Wir haben im Bereich der Rüstung und Beschaffung der Brigade Litauen, wir haben 17 internationale Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen, die derzeit laufen. Wir kümmern uns ums Personal, die Infrastrukturmaßnahmen, die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Reorganisation der Bundeswehr, Strategie, der neue Wehrdienst, der besprochen wird. Mann, arbeiten Sie doch mal konstruktiv mit. Am Artikelgesetz haben Sie doch gezeigt, dass sogar Sie das können. Insofern arbeiten Sie doch mit uns mit. Dann geht es auch der Bundeswehr gut. Vielen Dank.
Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Carsten Klein aus der FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Sehr geehrter Herr Kollege Trossmann, das, was Sie hier gerade eben abgelegt haben, ist fern jeglicher Realität und dessen, was in den letzten Monaten hier in diesem Haus und auch im Haushaltsausschuss stattgefunden hat. Seit Mitte letzten Jahres wird die Frage der 3 Milliarden Euro Vorlage diskutiert und das Bundesverteidigungsministerium hat auf Anweisung des Kanzleramtes diese Vorlage niemals an das Finanzministerium übersandt. Es liegt bis heute keine Vorlage vor und die Verantwortung trägt allein Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir Freien Demokraten haben zu jedem Zeitpunkt die Unterstützung der Ukraine unterstützt. Und im Übrigen möchte ich Ihnen sagen, es geht nicht um die Frage, ob es eine Notlage ist, sondern es geht um die Frage, ob es eine Notlage im Sinne des Artikels 115 Grundgesetz ist. Sie halten diese Woche das Grundgesetz hoch. Lesen Sie den Passus, dann werden Sie feststellen, Ihre Forderung, der Vorschlag des Bundeskanzlers ist verfassungswidrig und dafür gibt es Gutachten. Und wir haben gemeinsam, SPD, Grüne und FDP, einen Vorschlag geeint, 500 Millionen Euro mehr für die Ukraine im letzten Jahr. Die Einbringung in den Haushaltsausschuss hat die SPD-Fraktion auf den letzten Metern verhindert. So sieht die Realität nämlich aus.
Herr Drossmann, möchten Sie erwidern? Sie haben das Wort.
Herr Kollege, was ja klar ist, das haben wir alle gesehen, ist, dass in der Zeit, als die FDP das Finanzministerium hatte, die Anzahl der Papiere, die da eingegangen sind und die abgefordert sind, ins Unendliche gestiegen sind. Verwendungsnachweise, tausendseitige Vorlagen, ein Bürokratiemonster, das Sie da mit diesem Finanzministerium geschaffen haben, das unglaublich ist. Insofern, das, was Sie da in Ihrem Antrag schreiben, also ich meine, lesen Sie sich das doch mal durch. Da steht drin, naja, also hier 5,5 Milliarden Euro, dann haben wir nochmal 1,1 Milliarden Euro an überplanmäßigen Ausgaben, an Verpflichtungsermächtigung. Sie schmeißen mit den Milliarden um sich. An keiner Stelle schreiben Sie, wo das Geld herkommen soll. An keiner einzigen Stelle in diesem Antrag schreiben Sie das. Und nochmal, wir sind uns ja bei der Unterstützung der Ukraine sogar einig. Aber die Menschen müssen erfahren, woher das Geld kommen soll. Und wir sind nicht in der Situation, mit den Milliarden einfach um uns zu werfen. Das wäre schön, wenn die FDP das auch mal Verständnis gibt, Menschen, die hart arbeiten, um dieses Geld zu verdienen. Und deshalb, da machen Sie mal einen guten Vorschlag. Dankeschön.
Ich schließe die Aussprache und bevor ich zur Abstimmung komme, möchte ich auch der Wehrbeauftragten Dr. Eva Högel ganz herzlich auch für ihre Arbeit in dieser Legislatur, für die Soldatinnen und Soldaten ganz herzlich danken im Namen des ganzen Hauses. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und zur Änderung von Vorschriften für die Bundeswehr. Der Verteidigungsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.787 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 13.488 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU und auch die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Gruppe BSW. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP, CDU, CSU und AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Gruppe BSW. Wer enthält sich? Die Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Abstimmung über den von der Fraktion SPD und Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf zu dem Abkommen vom 13. September 2024 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Litauen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Der Verteidigungsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.347 den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 14.020 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die SPD-Fraktionen, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das sind die Gruppen BSW und die Gruppe Die Linke. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Gruppen BSW und die Gruppe Die Linke. Und wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Strafbarkeit der Ausübung von Tätigkeiten für fremde Mächte sowie zur Änderung soldatenrechtlicher und soldatenbeteiligungsrechtlicher Vorschriften. Der Verteidigungsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.298 den Gesetzentwurf mit der Bundesregierung auf Drucksache 13.957 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP, CDU, CSU und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion und die Gruppe BSW. Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU-Fraktion. Und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion und die Gruppe BSW. Und Enthaltungen sehe ich keine. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Wir kommen zu Zusatzpunkt 3, Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 14.712 mit dem Titel Eine Blockade parlamentarischer Mehrheiten über die Ukraine-Hilfen. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die FDP-Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Gruppe BSW und die Gruppe Die Linke und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Damit ist der Antrag angenommen. Ich rufe nun auf die Zusatzpunkte 29 bis 34 und Tagesordnungspunkt 5, Beratung von Vorlagen zum Energiewirtschaftsrecht, zum Emissionshandel und zur Abschaffung der CO2-Bepreisung.